Klare Antworten für komplexe Steuerfragen. Der PureTax Podcast.
Hallo zusammen, wir sind mal wieder im Tonstudio zu einer neuen Aufnahme von PureTax. Ich freue mich, dass heute Patrick, du mit im Studio bist.
Hallo Marc, ich freue mich auch.
Patrick, total klasse. Wir haben neulich mal wieder einen Anruf bekommen von einem sehr erfolgreichen Jungunternehmer. Yusuf hat uns angerufen. Yusuf teilte mit, dass er einen erfolgreichen Online-Shop hat für Männerkosmetik, vor allem das Thema Bartpflege. Er hat gerade geheiratet, er hat vorher auch schon ein gemeinsames Kind mit seiner jetzigen Frau gehabt, er ist gebürtiger Türke und macht sich so ein bisschen Gedanken, der Online-Shop boomt, das funktioniert alles, das will er auch weitermachen. Er kann im Prinzip von überall aus arbeiten, auf der ganzen Welt, ob er nicht ins Ausland zieht. Ganz konkret Türkei, da kommt auch seine Frau her, macht für ihn natürlich Sinn. Und das ist so ein Gedanke, mit dem er spielt. Er will einfach mehr Flexibilität haben, er will sich darauf vorbereiten, hat mal was von dem Thema Wegzugsbesteuerung gehört und macht sich einfach so ein bisschen Gedanken. Und deswegen hat er durch verschiedene Recherche im Internet, wie das so häufig ist, gehört, eine Stiftung kann eine Lösung sein. So, und so kam er ja auch im Prinzip zu uns, sagte, mach mal eine Stiftung. So, und dann kamen so die ganzen Details. Was ist eigentlich eine Stiftung? Ist das eine deutsche Stiftung? Ist das eine ausländische Stiftung? Wie errichtet man eine Stiftung? Wie kommt man dort rein? Was kostet der ganze Spaß? Und ich glaube, das wichtigste Thema, Patrick, ist erstmal, es gibt nicht die Stiftung, sondern das müssen wir uns eben anschauen, ne?
Genauso ist es. Es gibt nicht die eine Stiftung und selbst in Deutschland gibt es nicht die eine Stiftung. Du hast schon Liechtenstein angesprochen, aber auch in Deutschland haben wir Unterschiede. Das liegt daran, dass die Stiftungen sind Ländersache und letztendlich ist es immer auch eine behördliche Entscheidung. Wir bauen auch in Deutschland die Stiftung anders, je nachdem, ob wir in Rheinland-Pfalz sind, ob wir in Bayern sind, Baden-Württemberg, Hessen. Da sind Unterschiede vorhanden. Konkret macht sich das auch bemerkbar bei der Höhe des Grundstockvermögens, das man für die Stiftung braucht. In Bayern sind es 300.000 zum Beispiel, in Rheinland-Pfalz bei 50.000, in Hessen liegen wir zwischen 150 und 200.000. Das sind da schon mal Unterschiede, die wir beachten müssen.
Genau so ist es. Und dann sagte Yusuf ja, als du das so ausgeführt hast, ja super, gehen wir doch nach Rheinland-Pfalz. Ist ja günstiger, ne?
So ist es. Da ist es in der Tat am günstigsten. Aber auch da müssen wir natürlich schauen, wie wir die Stiftung bauen. Und das ist ja konkret auf den Mandanten angepasst. Da ist es aber auch jetzt nicht schematisch eine Kostenfrage, die wir da haben sollten. Aber natürlich, liquiditätstechnisch ist es ein wichtiger Punkt.
Okay, super. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, was das im Detail heißt. Jetzt hast du gerade gesagt, dieses Grundstockvermögen, was heißt das denn? Bei einer Stiftung?
Bei der Stiftung unterscheiden wir zwischen dem Grundstockvermögen und dem sonstigen Vermögen. Und da ist es wichtig, jetzt zu wissen, das war auch für Yusuf interessant, das Grundstockvermögen ist letztendlich gebunden. Das müssen wir erhalten in der Stiftung. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt, du hast auch das schon angedeutet, das mit dem nach Rheinland-Pfalz gehen ist gar nicht so einfach, wenn der Yusuf das möchte. Es kommt auch immer darauf an, wo der Stifter wohnt, wo die Stiftung verwaltet wird und wo das Vermögen letztendlich belegen ist. Das müssen wir auch immer im Hinterkopf behalten.
Das ist so. Und neben dem Thema, dass dort Grundstockvermögen geschaffen wird, das ist nicht nur gebundenes Vermögen, sondern es ist auch eine Schenkung an eine Stiftung. Weshalb, wenn ich jetzt zum Beispiel in Bayern, sagtest du, brauchen wir 300.000 Euro im Grundstockvermögen, dann darf ich ja noch 20.000 Euro Freibetrag abziehen, zumindest wenn die Stiftung sehr flexibel gebaut ist, so wie wir das häufig machen. Das heißt aber, der Rest, also die 280.000, die dort drüber hinausgehen, die müssen dann nochmal mit 30% Schenkungssteuer belegt werden. Das sind nochmal etwas über 80.000 Euro. Ja. Das ist natürlich liquiditätsmäßig gedacht schon einiges, was Yusuf dann in dem Moment auch in die Hand nehmen muss. Wie schnell bekommt man denn in Deutschland eine Stiftung? Kriegen wir das morgen hin?
Nicht morgen, da kommt es auch immer auf die Behörde letztendlich an. Das kann in einigen Wochen funktionieren, das kann auch mehrere Monate dauern. Letztendlich ist es da eine behördliche Entscheidung, aber normalerweise innerhalb von mehreren Monaten bekommen wir das hin. Aber morgen ist etwas zu kurzfristig.
Was ja schon ein langer Zeitraum ist, also auch wenn man über mehrere Monate spricht. Und haben wir denn eine Garantie, dass das klappt? Also können wir Yusuf sagen, wir haben jetzt das Bundesland X gewählt. Wir brauchen zwar unsere Zeit, aber die Stiftung bekommst du?
Nein, tatsächlich nicht. Letztendlich wiederum ist es eine behördliche Entscheidung. Das kann auch abgelehnt werden. Natürlich haben wir die Erfahrung auch in verschiedenen Bundesländern, dass wir dort schon Stiftungen errichtet haben. Das heißt, wir können auf einen großen Erfahrungsschatz bauen und wir sind da auch zuversichtlich, das hinzubekommen. Aber eine Garantie, dass man die Stiftung errichtet bekommt, hat man nie.
Ja, sehr guter Punkt. Und ich meine, wir haben es ja zusammen auch mal erlebt, dass wir eine Behörde gesagt haben, aber grundsätzlich gibt es einen Rechtsanspruch drauf, dass man eine Stiftung errichten kann, wo auch die Behörde sagte, ja, aber diese Statuten, so wie ihr sie vorbereitet habt, die wollen wir so nicht akzeptieren, verklagt mich doch. Dann habe ich die Möglichkeit, eine Behörde zu verklagen oder ich ändere die Statuten ab oder ich mache irgendetwas anderes. Aber da ist man dann relativ gebunden in dem Moment. Wie ist das denn in Deutschland? Was braucht denn eine Stiftung an Organen? Wen muss ich denn da reinsetzen? Wie kann ich denn da reinsetzen?
Grundsätzlich, das steht auch so im Gesetz, brauchen wir den Vorstand. Und das war's. Weitere Organe sind nicht gesetzlich vorgeschrieben. Das heißt, wir können auch den Yusuf in den Vorstand der Stiftung setzen und dann kann er die Stiftung auch insoweit kontrollieren. Weitere Organe haben wir nicht. Wir selbst bauen häufig noch einen Stiftungsrat mit rein, also ein Organ hinter dem Vorstand, dessen Organbefugnisse kann man auch ganz frei regeln. Man kann ihn in die Entscheidungsbefugnisse mit einbeziehen, man kann ihn lediglich beratend ausgestalten. Da ist man dann sehr frei, weil, wie gesagt, vorgesehen ist nur der Vorstand.
Okay, verstanden. Und dann sagte Yusuf, wenn wir das jetzt alles ins Leben gerufen haben, jetzt habt ihr gerade gesagt, da ist eine Behörde mit im Spiel. Wenn sich jetzt morgen etwas bei mir ändert, sich die familiäre Situation ändert oder ich andere Ideen habe und mir passt die Satzung nicht, was mache ich dann?
Ja, das ist auch nochmal ein Punkt, den man beachten muss. Satzungsänderungen müssen von der Behörde genehmigt werden. Auch da sind wir also, wie du es eben schön gesagt hast, wieder von der Behörde abhängig. Wenn sich der Wille des Stifters geändert hat, können wir das über Beistatuten letztendlich abwickeln noch. Aber Satzungsänderungen müssen von der Behörde genehmigt werden.
Also nicht so einfach.
Nicht so einfach.
Okay. Das war das Thema Deutschland.
Ja.
Dann sagt er, ich habe auch mal was vom Ausland gehört. Was geht da?
Ja, wir bauen häufig Stiftungen in Liechtenstein, weil es da einfach eine sehr flexible Möglichkeit gibt. Marc, deine Erfahrung, wie schnell kriegen wir denn da eine Stiftung in Liechtenstein hin?
Also da ist es etwas anders als in Deutschland. Das ist, ich habe keine Behörde mit drin, ich habe einen privatrechtlichen Akt. Das heißt, in der Theorie können wir morgen nach Liechtenstein fahren und gründen die Stiftung. In der Praxis sieht es ein bisschen anders aus. In der Praxis brauchen wir ungefähr 3 bis 6 Wochen. Warum? Wir müssen die KYC-Checks machen, wir müssen das Ganze errichten, wir müssen auch die Statuten abstimmen. Aber von der Theorie her ginge das morgen. Das geht also sehr schnell.
Das ist wirklich nochmal ein Unterschied auch. Kostentechnisch, wo liegen wir da in Liechtenstein?
Kostentechnisch, wenn wir jetzt über das Thema das Grundstockvermögen sprechen, was wir in Deutschland hatten, wo wir gesagt haben, es geht hoch bis zu 300.000 Euro, was man in Bayern in Deutschland verlangt, sagt Liechtenstein, wir brauchen 30.000. Die lassen offen, ob das Schweizer Franken, US-Dollar oder Euro sind. Türkische Lire geht nicht, aber damit könnte man in diese Stiftung reinkommen, das reicht. Und ich glaube, der große Unterschied zu Deutschland ist, dass ich dieses Vermögen, wie auch bei einer GmbH zum Beispiel, verwenden kann. Ich kann davon also Geschäfte tätigen, ich kann das investieren. Das ist also kein gebundenes Vermögen wie das Grundstockvermögen einer deutschen Stiftung.
Spannend. Und auch das Thema Schenkungssteuer, was du eben angesprochen hast, in Bayern mit dem sehr plakativen Beispiel, ist hier dann anders.
Genau so ist es. Also wenn ich einer Liechtensteiner Stiftung 30.000, wir bleiben jetzt mal im Beispiel Euro, zuwende, weil das einfach macht, dann hat man dort auch diesen Freibetrag von 20.000 Euro. 10.000 Euro ist noch unsere Bemessungsgrundlage, darauf 30% sind 3.000 Euro. Hätte ich 2 Stifter, also zum Beispiel ein Ehepaar, das zusammen stiftet oder Mutter und Tochter, dann hätte ich sogar 2-mal den Freibetrag und dann könnte ich das Thema Schenkungssteuer bei diesen niedrigen 30.000 Euro durchaus vermeiden. Das geht also.
Und dann haben wir eine Stiftung in Liechtenstein. Liechtenstein ist EWR, aber außerhalb der EU. Also das kann ja auch durchaus nochmal reizvoll sein. Aber wir haben bestimmte Anforderungen für das Land Liechtenstein, Marc.
Ja, das ist so. Also das ist sehr reizvoll, wenn man sich überlegt, wo man so in Zukunft hingehen kann. Das ist so ein bisschen eine Glaubensfrage, auch politisch gesehen, wo sich bestimmte Themen hinentwickeln. Aber was ich natürlich habe, ich brauche in Liechtenstein den sogenannten Treuhänder. Ich brauche also jemand vor Ort, der als Treuhänder zugelassen ist und dort diese Stiftung verwaltet. Da gibt es verschiedene Anbieter, das sind externe Dritte. Die sind diejenigen, die die Stiftung sozusagen hosten, die aber auch einen Platz im Stiftungsrat bekommen. Das ist das gleiche wie bei uns in Deutschland der Vorstand. Dort ist der Stiftungsrat, da sitzt der Treuhänder auf jeden Fall mit drin. Hab also einen fremden Dritten, kann nicht alleine komplett durchregieren, so wie das in Deutschland der Fall wäre.
Dann haben wir noch einen Punkt, auf den wir auch aufmerksam machen müssen. Durch die grenzüberschreitende Steuergestaltung müssen wir dann eben Meldungen machen, die sogenannten DAX-6-Mitteilungen. Das muss man auch eben auf dem Schirm haben.
Genau, aber da sind wir komplett transparent. Wir haben nichts zu verbergen, das zeigen wir an, das wird gemacht und damit sind auch alle sauber. Das ist immer der reinste Weg, so nach dem Motto, melden macht frei.
Sehr schön. Und dann hat Yusuf noch ein paar Fragen in Bezug auf das tatsächliche Doing der Stiftung. Wie ist es denn mit der Erbschaftssteuer und da die Unterschiede zwischen Deutschland und Liechtenstein?
Ja, ein guter Punkt. Und das hat er natürlich im Internet auch schon gelesen. Deutsche Stiftungen haben das Thema der Erbersatzsteuer. Hintergrund ist folgender. eine Stiftung lebt ewig, die kann nicht sterben. Das hat aber auch der Gesetzgeber erkannt und hat gesagt, naja, normalerweise haben wir alle 30 Jahre einen Generationenwechsel von Großeltern auf Eltern, von Eltern auf Kinder und so weiter und so fort. Und dann kriegt man Erbschaftssteuer. Wenn aber ein Vehikel da ist, was nicht mehr sterben kann, bekomme ich keine Erbschaftssteuer. Also hat man die Erbersatzsteuer eingeführt. Und das ist genau das, was wir in Deutschland haben. Alle 30 Jahre wird fiskalisch der Tod der Stiftung fingiert und das gesamte Vermögen da drin wird der Erbersatzsteuer unterworfen. Liechtenstein, anderer Fall, war früher, ist immer noch ein kleines Bergdorf dort oben, die allerdings eine sehr große Rolle im internationalen Finanzmarkt spielen mittlerweile. Die kennen aber keine Erbschaftssteuer. Und wenn sie keine Erbschaftssteuer haben, kennt die Stiftung auch keine Ersatzsteuer. Das heißt, ich muss mir auch nicht alle 30 Jahre Gedanken drüber machen, was mit dem Vermögen da drin passiert.
Das ist nochmal ein spannender Punkt, der auch Josef wahrscheinlich gefallen wird. Da kommen wir nochmal später drauf. Und in dem Bezug auch, wie ist das mit der Besteuerung von Erträgen und Ausschüttungen?
Eigentlich nahezu gleich. Um es ganz einfach auf den Punkt zu bringen, wenn ich Erträge aus einer Kapitalgesellschaft bekomme, dann sind die jeweils mit 0,75% zu versteuern. Da gilt das sogenannte Schachtelprivileg. Das würde jetzt hier zu weit führen. Auch wenn ich eine Immobilie habe, die in Deutschland belegen ist und die wird von einer Stiftung gehalten, dann sind die Mieteinkünfte, die daraus resultieren, nur mit 15% zu versteuern. Da gilt also alles sehr gleich. Es gibt in Liechtenstein für bestimmte Sachverhalte sogar nochmal Erleichterungen, was Dividenden angeht. Aber vom Grundsatz her ist das sehr ähnlich und damit habe ich in Liechtenstein auch keinen Nachteil.
Und ein weiterer Punkt, der noch relevant für Justus war, war auch die Frage der Kontrolle. In Deutschland haben wir schon gesagt, theoretisch wäre es möglich, dass wir den Josef in den Vorstand setzen und er dementsprechend Kontrolle über die Stiftung faktisch ausüben kann. Ist das in Liechtenstein auch so?
Ja, super Punkt. Genau, also in Deutschland hat er das Sagen. In Liechtenstein können wir ihm das Sagen geben, kriegen aber ein anderes Problem. Wenn er die Stiftung in Liechtenstein kontrolliert, kommt das sogenannte Außensteuergesetz zum Tragen und dann wird die Stiftung gläsern. Die wird transparent, man schaut durch die durch und dann werden alle Erträge der Stiftung plötzlich Yusuf zugerechnet. Und damit hätten wir ein Problem. Das größte Problem ist, dass er das so nicht anzeigen würde und wir damit in den Tatbestand der Steuerverkürzung oder sogar Steuerhinterziehung kommen könnten. Weshalb wir das anders machen müssen, er darf mit in dem Vorstand sein. Ganz wichtig, wird da draußen immer mal wieder erzählt, das ginge nicht, das geht, das haben wir auch schon verbindlich abklären lassen. Aber wir brauchen daneben Mechanismen, die nicht nur auf dem Papier, sondern tatsächlich sicherstellen, dass er keine alleinige Kontrolle hat.
Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Und dann haben wir noch den letzten Aspekt, die Schenkung an die Stiftung. In Deutschland unproblematisch möglich, wir können Unternehmen auch oder Unternehmensanteile an die Stiftung schenken. Ist das in Liechtenstein auch möglich?
Ja, absolut. Also wenn wir jetzt überlegen, eine GmbH zum Beispiel an eine Stiftung zu verschenken, ist das in Deutschland relativ einfach. Da könnten wir begünstigtes Vermögen haben, Betriebsvermögen und kriegen das schenkungssteuerfrei hin. Das geht grundsätzlich auch an eine Stiftung aus Liechtenstein. Zivilrechtlich bekommen wir das hin, steuerlich haben wir ein Thema. Warum? Weil durch dieses Schenken der GmbH-Anteile an eine Stiftung, die im Ausland sitzt, Deutschland das Besteuerungsrecht daran verliert. Damit haben wir ein Thema und hätten eine Art Wegzug und hätten dann ein Thema, dass das in dem Moment, wenn wir es schenken, tatsächlich eine Besteuerung der stillen Reserven auslösen würde auf der Ebene der GmbH. Können wir lösen, Patrick? Ist überhaupt kein Problem. Dann muss man die Stiftung doppelt ansässig bauen. Die hat also ihren statutarischen Sitz, ihren Satzungssitz in Liechtenstein, hat ihren Ort der Geschäftsleitung in Deutschland. Das bekommt man hin. Dann wird das Ganze geschenkt. Jetzt ist es de facto so, als würde ich an eine deutsche Stiftung schenken. Damit haben wir kein Problem. Und jetzt kann die Stiftung nach 7 Jahren, das ist die Behaltensfrist, den Sitz in Deutschland, den Verwaltungssitz wieder auflösen, zieht weg. Da hätte ich das Thema auch. Aber jetzt habe ich eine Besteuerung nur noch mit 0,75% anstatt wie vorher mit 28 Prozentpunkten. Damit habe ich eine ganze Menge gewonnen. Zumindest Flexibilität.
Vielen Dank. Da haben wir jetzt, glaube ich, wirklich einiges abgegrast, was die Unterschiede Deutschland-Liechtenstein betrifft. Und der Josef hatte auch gut was zu verarbeiten übers Wochenende. Der hatte da noch gut drüber nachgedacht. Wie hat er sich denn letztendlich entschieden?
Er hat sich dann in der Tat in unserem Fall für eine Liechtensteiner Stiftung entschieden und hat gesagt, naja, er ist noch jung, das Thema Erbersatzsteuer, vor dem du, Patrick, und ich gar nicht so große Angst haben, weil wir sagen, da finden wir Wege und Möglichkeiten, damit umzugehen. Vor allem 30 Jahre ist ein langer Zeitraum, wir können das planen. Aber er sagte, das erlebe ich ja, wenn es schlecht läuft, noch zweimal oder wenn es gut läuft, je nachdem, wie rum man zieht. Aber er ist jung gewesen, sagte, das kann eine Weile dauern. Er hat sich für Liechtenstein entschieden, ist damit auch super happy, lebt die Struktur, hat Vertrauen gefasst zu dem Treuhänder, für ihn eine tolle Lösung und damit kann er auch wegziehen.
Wunderbar, das freut uns. Vielen Dank, Marc, für den Abriss über Deutsche und Liechtensteiner Stiftung. Ja, wir haben viel mitgenommen und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
Ich mich auch. Ganz herzlichen Dank.